Weltfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Weltfunk, diesmal mit dem Thema: Was ist los in Tibet?
Viele sehen die hübsche tibetische Flagge immer wieder irgendwo hängen. Fast jeder kennt den Dalai Lama. Man liest immer mal wieder Free Tibet und hört was von der Tibet-Initiative. Aber wie hängt das alles zusammen?
Dazu haben wir im Vorfeld ein Interview mit Clemens Ludwig, Chefredakteur der Zeitschrift Brennpunkt Tibet, aufgezeichnet. Er spricht mit Tanja Miller über die Situation in Tibet im Allgemeinen.
Außerdem hört ihr Musik aus dem Album Tibetan Freedom Concert, einem Live-Benefizkonzert für Tibet aus dem Jahr 1996 in San Francisco.
Am Mikrofon sind für euch Sonja
und Paolo.
Free FM. Everybody wants happiness.
Weltfunk.
Clemens Ludwig ist deutscher Autor, Publizist, Minderheitenexperte und Tibet-Kundler. Er war von 1994 bis 2000 Vorsitzender der Tibet-Initiative Deutschland und ist seit 2004 Chefredakteur der Zeitschrift Brennpunkt Tibet. Guten Tag, Herr Ludwig.
Ja, Tag, Frau Müller.
China fällt ja 1950 in Tibet ein, um, wie der chinesische Staatspräsident Mao Zedong damals sagte, die friedvolle Befreiung Tibets zu bewirken. Tatsächlich aber marschierten 80.000 Soldaten in Tibet ein und besetzten das Land, um es der Volksrepublik China einzuverleiben. Inwiefern ist Chinas Anspruch auf das Land gerechtfertigt?
Ja, ich denke, dieser Anspruch ist sehr fragwürdig. Schon vom Ideologischen her, es ist ja schon ganz bemerkenswert, die Volksrepublik China, die ja mit allem brechen wollte, was es früher so an feudaler Herrschaft gegeben hat, das Kaiserreich und so, die wollten aber in der Frage der Territorialität, also der Größe ihres Landes, genau das Erbe des Kaisers fortführen. Und es hat unter dem Kaiserreich ungefähr 200 Jahre gegeben, so man grob gesagt von 1710 bis 1911, wo die chinesischen Kaiser einen gewissen Einfluss auf Tibet ausgeübt haben. Und darauf hat der Mao sich dann berufen, also ganz im Sinne der Kaiser, die eigentlich überwinden wollte. Und aber solche Ansprüche von alten Herrschaften sind natürlich höchst fragwürdig, denn wenn sie sich Europa anschauen, die Grenzen hier, dann hätte jeder Staat sozusagen das Recht, jeden anderen Staat zu überfallen, weil ja England schon und Frankreich schon Teil des Römischen Reiches waren, weil Polen schon Teil von Deutschland war und so weiter und so fort. Also wenn man damit jetzt Ansprüche rechtfertigen würde, so wie es China macht, dann würde man also keinerlei klare Grenzen akzeptieren können, und anders ist der Anspruch nicht. Also es ist nur dieser historische Teil gewesen. Ich meine, wenn es um das Selbstbestimmungsrecht gehen würde, dann müssten die Tibeter selber entscheiden, ob sie zu China gehören wollen oder nicht. Und wenn sie sich in einer freien, wirklich ja fairen, nicht ja von China dominierten Abstimmung für den Verbleib oder die Zugehörigkeit zu China entscheiden würden, dann hätte China tatsächlich einen Anspruch. Aber ich glaube, da sind sich alle sicher, dass die Tibeter das niemals wollen würden. Und von daher kann man eben auch nicht sagen, dass Chinas Anspruch gerechtfertigt ist, sondern er beruht eben allein auf der Macht der Gewehre und der Panzer, die der Fakten geschaffen haben.
Ja, nun schon seit 65 Jahren leben die Tibeter in Unterdrückung und Angst. Sie haben Tibet schon einige Male besucht. Wie hat sich das Leben für die Menschen über die Jahre hinweg verändert?
Ja, ich meine, während der ganz brutalen Unterdrückung in den 1960er und 70er Jahren durfte ja niemand hinein oder ganz wenige ausgewählte Freunde der Kommunistischen Partei, aber niemand von der allgemeinen Öffentlichkeit. Ich war dann schon in den 80er Jahren, als es ein bisschen lockerer war, und dann eben, ja, später, bis mir die Chinesen dann 2004 die Einreise verweigert haben. Und ich muss sagen, also allein in diesem Zeitraum von knapp 20 Jahren haben sich die die Lebensbedingungen also dramatisch verschlechtert, und zwar eben dadurch, dass man schon mit bloßem Auge sehen konnte, wie die Chinesen immer dominanter werden in Tibet, wie die Tibeter immer mehr aus den Zentren der großen Städte herausgedrängt werden. Als ich das erste Mal da war, war das Zentrum von Lhasa weitgehend in der Hand der Tibeter. Das ist heute bei weitem nicht mehr so. Das war schon vor 10 Jahren nicht mehr so. Und das Allerschlimmste, was also jeder Tibet-Reisende mit eigenen Augen sehen kann, ist die erschreckende, fürchterliche Militarisierung. Also das Militär in Tibet hat in einem Maße zugenommen. Das ist also sowas Dramatisches. In den 80er Jahren habe ich natürlich auch eine Menge Soldaten gesehen, aber verglichen mit dem, was danach kommt und was heute der Fall ist, waren es ein paar wenige, die auch eigentlich einen relativ lockeren Eindruck, sage ich mal, gemacht haben. Davon kann man heute überhaupt nicht mehr reden. Es ist heute also alle in Kampfmontur. Also man sieht allein also da am Äußeren, wie die Unterdrückung immer stärker geworden ist, immer schlimmer geworden ist, die Militarisierung, wie also China und das chinesische Militär den Alltag der Tibeter immer mehr dominiert haben und wie das auch in den letzten 20 Jahren immer dramatischer geworden ist.
Bis heute erkennt die chinesische Regierung den Unabhängigkeitsanspruch Tibets nicht an. Warum?
Ja, man, das ergibt sich ja aus der ersten Frage eigentlich. Also China meint eben, dass Tibet Teil Chinas sei und wenn dann Tibet eben unabhängig wäre, dann müssten sie ihren eigenen Anspruch aufgeben. Also das ist zum einen, was ich ein bisschen ausgeführt hatte, schon dieser historische Aspekt, dass sie eben meinen, nur weil der Kaiser mal eine kurze Zeit lang Tibet besetzt hat, also historisch gesehen kurze Zeit von 200 Jahren, deshalb hätten sie da recht drauf. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch weitere Gründe, warum China so ein großes Interesse an Tibet hat. Eines der wirtschaftliche Grund. Tibet ist ein enorm reiches Land. Das wusste auch schon der Kaiser. Im kaiserlichen China hieß Tibet Jizang, das heißt westliches Schatzhaus oder Schatzhaus des Westens. Von China aus liegt Tibet ja im Westen. Und also die Kaiser wussten auch schon, wie reich Tibet war. Sie hatten nur keine Möglichkeit, die Bodenschätze auszubeuten. Diese Möglichkeiten bestehen heute und das ist ein ganz gewichtiger Grund auch. Und der ganze Wirtschaftsboom, den China ja seit Jahren eben feiert, kann man so sagen, der basiert nicht zuletzt auch auf der Ausbeutung von Tibet, wo unglaublich viele Rohstoffe von Holz, vor allem in Ost-Tibet, über allen Kupfer, möglichen Metalle bis hin zu Gold, Silber und Uran eben gefunden werden und einfach ausgebeutet werden, ohne groß was dafür zu zahlen, außer wenig Geld für die Arbeiter. Und das ist also ein ganz gewichtiger Grund. Und der dritte Grund ist auch so ein militärstrategischer Grund. China, also Tibet als Dach der Welt, hat natürlich eine hohe auch strategische Bedeutung. Ich will jetzt zwar nicht sagen, dass das China einen Krieg plant, das sehe ich jetzt nicht so, aber wenn Sie sich so die Umgebung angucken, die südlichen Nachbarstaaten, mit denen hat China überall sehr schwierige Verhältnisse. Indien gab es mal einen Krieg in den 60er Jahren, Vietnam gab es Kriege zwischen China und Vietnam, und wenn man dann das Dach der Welt sozusagen beherrscht, dann hat man natürlich auch eine strategisch günstige Ausgangsposition, weil es wirklich mal ernsthaft zu gewalttätigen Konflikten käme, ist Tibet von unschätzbarer Bedeutung für China. Und das alles sind Gründe, warum eben der Anspruch der Tibeter eben ignoriert wird.
Aus Protest gegen die Regierung haben sich einige Menschen bereits rituell selbst verbrannt. Das ist eine sehr brutale Methode. Gibt es keine anderen Maßnahmen, die Tibeter ergreifen können, um gegen Chinas Macht anzukämpfen?
Ja, also das ist eben, Sie sagen selber, eine brutale Methode. Es waren auch schon über 130, also schon wirklich eine erschreckend hohe Zahl. Die Menschen, die das gemacht haben, dieses letzte Opfer sozusagen gegeben haben, die sind davon ausgegangen, dass es so eine Art Aufschrei geben würde der Weltöffentlichkeit. Das ist ja ein bisschen vergleichbar mit dem sogenannten arabischen Frühling, der zwar auch heute lange kein Frühling mehr ist, aber der begann ja auch eigentlich, oder die Initialzündung war eine Selbstverbrennung eines, Händlers eben in Tunesien, der sich da von der Willkür der Behörden eben so betrogen und auch erniedrigt gefühlt hat. Und das war hat dann so eine Fanalwirkung, die Tibeter wohl auch ein bisschen für sich erhofft haben, die aber natürlich weltweit ausgeblieben ist. Es hat schon ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben, aber eben nicht in dem Maße, aber weil eben die Unterdrückung so drastisch und so stark ist, deshalb denken wohl auch viele Tibeter, das sind überwiegend Mönche und Nonnen, sie müssen drastische Maßnahmen ergreifen, um darauf aufmerksam zu machen. Aber wie gesagt, ein bisschen vergebend. Auf der anderen Seite gibt es aber auch von diesen, sagen wir, politischen Selbstmördern welche, die noch so Testamente hinterlassen haben, politische Testamente, und sagen, es war nicht nur die reine Verzweiflung, die uns dahin treibt, sondern es ist auch sozusagen ein letzter Akt der Würde, zumindest im Tod können wir über uns selbst bestimmen, das können uns die Chinesen nicht noch vorschreiben, wenn sie uns auch im Leben schon alles vorschreiben, aber das muss man auch dabei sehen, also viele sehen darin auch sozusagen so einen letzten Akt der Selbstbestimmung, und natürlich ist nicht jeder sozusagen so ein Held oder Heldin, um einen solchen Tod zu sterben. Und deshalb hat es aber auch noch eine andere, also ein bisschen parallel mit diesen Selbstverbrennungen, eine andere Form der Protestbewegung gegeben, die heißt Lakha, das heißt auf Deutsch glücksverheißender Mittwoch. Das heißt weißer Mittwoch, und weiß bedeutet glücksverheißend, also glücksverheißender Mittwoch. Und Mittwoch ist der Wochentag, an dem der Dalai Lama geboren wurde. Und an diesem Tag wird das Tibetische ganz besonders herausgestellt, tibetisch gekleidet, nur tibetisch gegessen, tibetisch gesprochen. Und das ist so eine Stärkung, diese Lakha-Bewegung, eine Stärkung der tibetischen Kultur, wo ich auch viele Hoffnungen drin setze, denn da kann jeder mitmachen, ohne gleich kriminalisiert zu werden oder ohne sogar dann eben zu sterben. Und da tun sich die chinesischen Behörden auch ein bisschen schwer mit, dagegen vorzugehen. Und von daher, ja, auf Ihre Frage zurückzukommen, eben, es gibt eben auch andere Möglichkeiten, erfreulicherweise, aber manche sind eben auch ja so entschlossen, dass sie diesen Weg weitergehen. Bisher, also die Zahl der Selbstverbrennungen hat deutlich nachgelassen. Im Dezember waren es nochmal 3, relativ viel, und im neuen Jahr, jetzt 2015, das auch schon 3 Monate alt ist, da hat es bisher eine Selbstverbrennung gegeben.
Thanks a lot, you guys.
Durch den Tod Maos 1976 kam die Lage in Tibet etwas zur Ruhe. Unter den neuen Reformen seines Nachfolgers Deng Xiaoping begann dann eine langsame wirtschaftliche Liberalisierung Tibets. Aber bald kam es ja dann wieder zu Unruhen. Was waren denn die erneuten Gründe?
Sie haben richtig gesagt, es gab eine gewisse wirtschaftliche Liberalisierung. Es ging den Tibetern besser, wenn auch auf bescheidenem Niveau, denn neben der Unterdrückung hat die chinesischen Reformen in den 1960er Jahren, 70er Jahren auch zu enormen Hungersnöten und sozialer Verelendung geführt. Das wird oft übersehen. Das hat sich deutlich gebessert, aber es hat sich auch, sage ich mal, so die allgemeine Repression ein bisschen verbessert. Das war nicht mehr so viele Soldaten in Tibet wie unter Maos Zeiten. Ich hatte ja schon von meinen eigenen Erfahrungen berichtet, also in den 1980er Jahren, da hielt sich das Militär eher zurück. Aber die grundlegenden Forderungen der Tibeter, die waren noch nicht erfüllt, nämlich diese Forderungen nach Selbstbestimmung und vor allem nach Rückkehr des Dalai Lama. Die Tibeter hätten den Dalai Lama wieder gerne im eigenen Land. Und das waren auch die zentralen Forderungen eben bei den Demonstrationen, die von 1987 bis 1989 stattgefunden haben und 1989 sogar so stark waren, dass das Kriegsrecht verhängt worden ist. Also das heißt, den Menschen geht es nicht nur darum, ein bisschen besseren Wohlstand, ein bisschen mehr Wohlstand zu haben, ein bisschen bessere Lebensbedingungen, sondern sie wollen eben auch Freiheiten haben, religiöse Freiheit, politische Freiheit. Sie wollen eben den Dalai Lama zurückhaben, und all das ist nicht erfüllt worden, und deshalb sind die Menschen, sobald sie konnten, 1987 wieder auf die Straße gegangen.
Mittlerweile siedeln sich so viele Chinesen in Tibet an, dass die Tibeter zur Minderheit im eigenen Land werden. Durch diese Unterdrückung von einigen Jahrtausenden Jahre eben von der alten tibetischen Religion und Kultur, die ist jetzt in Gefahr, und einige Generationen können kaum mehr ihre eigene Muttersprache sprechen. Sie waren ja selbst mal in Tibet. Ist Ihnen das auch aufgefallen und üben viele Menschen ihre Religion im Geheimen aus?
Ja, das ist ein bisschen kompliziertere Situation. Jetzt erstmal, um auf die Religion zu kommen und dann gleich auf so mehr auf die Kultur. Die Religion ist ja offiziell frei. Also in der aktuellen chinesischen Verfassung von 1984 gilt Religionsfreiheit. Und diejenigen, die staatskonform sind, die kommunistische Partei akzeptieren, das gilt jetzt nicht nur für Buddhisten oder tibetische Buddhisten, das gilt auch für Daoisten und Konfuzianisten, sogar für Christen und Muslime, die es ja auch in China gibt, die haben eigentlich keine großen Einschränkungen. Schwierig wird es erst, wenn sozusagen die Religion auch so Kulturträger ist und in Tibet ist es natürlich so, dass die Religion oder die Mönche und Nonnen in den Klöstern sozusagen das Rückgrat des Widerstandes ist. Das weiß die Kommunistische Partei natürlich auch. Also die äußeren Formen der Religionsausübung, in die Tempel zu gehen, dort Niederwerfungen zu machen und so und diese ganzen oder zu meditieren, das ist nicht verboten, das muss man nicht im Geheimen machen, das darf man ganz offen machen. Also da gibt es sogar zum Teil Chinesen, die da hingehen und da ein bisschen mitmachen. Das Schwierige ist eben mit der Religion, wie gesagt, dass eben die Klöster und die Nonnen sich eben nicht nur als sozusagen in ihrer Rolle jetzt als geistige Vertreter sehen, sondern dass sie sich eben auch als Tibeter sehen, die den Kampf um Freiheit mittragen. Und da ist die Repression dann eben sehr, sehr stark und das darf natürlich auch nur im Geheimen ausgetragen werden. Aber die eigentliche Religion, die man so äußerlich sieht, also wenn Sie jetzt einen Tibet-Reisenden, der heute nach Tibet fährt, fragen würde, er würde sagen, natürlich gibt es da Religionsfreiheit, die Tempel sind voll, die Leute machen Niederwerfungen und so weiter. Also das muss nicht geheim gemacht werden. Aber es ist so dieses etwas, den tieferen Hintergrund so von den auch Bedeutung. Also man kann sozusagen sagen, die Religion und gesellschaftliches Engagement war in Tibet wie getrennt, so wie teilweise bei uns. Und deshalb sind die Mönche und Nonnen da noch dran. Und das dürfen sie natürlich nur im Geheimen machen, dieses gesellschaftliche Engagement. Und was die Kultur angeht, das ist in der Tat so ganz dramatisch. Als ich das erste Mal da war, da gab es noch mehr Unterricht. Ich habe auch tibetische Schulen besucht, zum Teil von Exil-Tibetern wieder initiiert. Die allermeisten sind heute unter staatlicher Kontrolle. Der tibetische Sprachunterricht ist ganz stark zurückgefahren. Ich will nicht sagen, es gibt ihn gar nicht, aber es gibt ihn viel, viel weniger als vor 20 oder 30 Jahren. Und in der Tat, was die auch gesagt haben, in den Städten, da kann es schon passieren, dass da also viele Tibeter aufwachsen, ohne noch wirklich Tibetisch zu sprechen, denn einen großen Nutzen hat es nicht mehr. Wer was werden will, muss Chinesisch lernen. Auf dem Lande ist die Situation besser, da sprechen noch mehr Leute Tibetisch, deshalb ist da zum Teil in den Grundschulen auch noch Tibetisch, aber nicht aus Achtung vor dem Tibetischen, sondern einfach, weil die Kinder vom Lande gar kein Chinesisch sprechen. Und die bekommen dann aber auch Chinesisch beigebracht. Und in den weiterführenden Schulen gibt es sowieso nur dann noch weiter in Chinesisch. Also von daher ist da in der Tat so eine Zerstörung der Kultur, die jetzt nicht darauf ausgeht, alles Tibetische grundsätzlich, also alles, was irgendwie mit Tibet zu tun hat, grundsätzlich zu vernichten, sondern alles das, was sozusagen so die tibetische Eigenständigkeit betont, so eine Art tibetische Folklore, nenne ich das mal, das ist durchaus erlaubt, das ist sogar gern gesehen. Es kommen ja auch Unmengen, Millionen chinesischer Touristen jedes Jahr nach Tibet und die wollen da so eine tibetische Folklore sehen. Nur noch so äußere Trachten, ein bisschen Gesänge, ein bisschen Tanzen, ein bisschen Tempel. Das ist so das Niveau, auf dem sich die tibetische Kultur halten darf und aus Sicht der KP sogar halten soll. Aber das ist dann fast schon wie ein Menschenzoo, wenn man ganz böse ist. Die wirkliche Substanz in der Kultur und so, das wird also weitgehend vernichtet und auch die Sprache also geht ziemlich, ziemlich stark zurück.
Weltfunk.
All right. Let's not forget, after this thing's over, that the reason that this concert is going on is to help the people of Tibet get their freedom.
Der Dalai Lama ist spiritueller Führer des tibetischen Volkes. Sie haben schon einige Interviews mit ihm geführt. Was ist er denn für ein Mensch?
Tja, schöne Frage. Also er ist auf jeden Fall ungeheuer beeindruckend. Das bekommt man, glaube ich, auch schon so mit. Was ihn, glaube ich, auszeichnet, ist, er hat eine ganz hohe Präsenz, wie man das so nennt. Also er ist immer wirklich ganz da, immer bei einem, bei jedem, der ihm gegenüber ist. Also das spürt man eben auch ganz stark. Er ist also da sehr, sehr, sehr präsent im Augenblick, was wir ja auch oft dann so haben, im Hier und Jetzt präsent zu sein. Das ist bei ihm wirklich so die Selbstverständlichkeit. Und das macht schon, also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, das so zu erleben. Und er ist dann ein Mensch, das ist sicher auch noch auszeichnet, der ein ganz tiefes Wissen mit einem ganz tiefen Humor verbindet. Also er ist ein wirklich sehr humorvoller Mensch. Man sieht das ja auch manchmal bei öffentlichen Auftritten schon, im direkten Gegenüber dann erst recht. Also er lacht wirklich viel und herzlich und auch wirklich so von innen, dass das kommt aus seinem Herzen. Also er hat trotz der ganzen vielen Schrecklichkeiten, die ihm und seinem Volk widerfahren sind, so eine Art Optimismus und Lebensbejahung nicht verlernt, und das spürt man ihm an, das merkt man ihm sehr deutlich an, und gleichzeitig steckt dahinter ein ganz tiefes Wissen. Also es ist nicht nur so ein oberflächlicher, ich sag mal etwas despektierlich, so Comedy-Humor, der sich vielleicht noch über andere lustig macht, das würde er nie tun, sondern es ist so eine wunderschöne Verbindung von Humor und Wissen, und das mit einer großen Präsenz. Das ist eigentlich so, würde ich sagen, was ihn aus meiner Sicht am meisten ausmacht.
Der Dalai Lama lebt seit über 50 Jahren im indischen Exil. Von dort aus möchte er für den Frieden in Tibet und auch weltweit sorgen. Welche Vorstellungen hat er und welche Rolle spielt Dalai Lama überhaupt im China-Tibet-Konflikt?
Ja, seine Vorstellungen, also da ist er inzwischen sehr, sehr konzessionsbereit. Er hat ja inzwischen gesagt, er verzichtet auf die Unabhängigkeit Tibets, obwohl er genauso weiß, dass sie den Tibetern zusteht, damit es ja einfach so die grundlegenden Schrecklichkeiten, also diese massive Ansiedlung der Chinesen, die ja selber erwähnt hatten, auch damit die aufhört, ist er bereit, auf die Unabhängigkeit zu verzichten und eine weitreichende Autonomie zu akzeptieren. Das ist eigentlich im Rahmen dessen, was die Chinesen selber fordern. Also der Deng Xiaoping, den Sie auch erwähnt hatten, der große Nachfolger Maos, hat mal zu einem Bruder des Dalai Lama gesagt, zu einem älteren Bruder des Dalai Lama: Wir können über alles reden, nur nicht über die Unabhängigkeit. Und in dem Rahmen bewegt sich der Dalai Lama, ist also eigentlich diplomatisch ganz geschickt. Und seine Vorstellungen sind eben die so eines autonomen Tibets, vielleicht vergleichbar mit Südtirol zum Beispiel, wo es ja früher auch so Bewegungen gab, weg von Italien. Das will heute keiner mehr, weil man eben die eigene Kultur völlig auch da in dem Rahmen leben kann. Aber selbst darauf geht China nicht ein. Die Kommunistische Partei hat sich sozusagen darauf fokussiert, dass der Dalai Lama der Hauptfeind ist, und trotzdem kommt sie an ihm nicht vorbei. Also er spielt in dem Konflikt eine ganz wichtige Rolle, weil er für alle Tibeter innerhalb und außerhalb Tibet sozusagen die zentrale Figur ist, an der sie sich orientieren als ihr religiöses Oberhaupt. Und von daher wird es niemals eine Lösung des Tibet-Konfliktes ohne den Dalai Lama geben, auch wenn die Kommunistische Partei das irgendwie nicht so richtig akzeptieren will.
Was kann der Einzelne tun, damit der China-Tibet-Konflikt gelöst wird?
Ja, also ich denke, ganz wichtig ist, dass einfach der Konflikt in der Öffentlichkeit bleibt. Es war ja 2008, als es die letzten großen Unruhen gab, da war ja ganz viel öffentliche Aufmerksamkeit. Das ist inzwischen sehr viel weniger geworden, und deshalb ist es umso wichtiger. Also ja, wenn wer sich engagieren möchte für Tibet, wer sich auch davon angesprochen fühlt, kann eben in Tibet-Organisationen aufsuchen, da mitmachen. Das fängt ganz klein an Büchertischen oder Mahnwachen, die in vielen Orten stattfinden, und geht dann bis hin zu Veranstaltungen. Oder jetzt war vor kurzem am 10. März eben, oder kurz danach, am 14. März, eine große Demonstration in Ulm, in Paris. In Ulm war auch eine große Veranstaltung zum 10. März, aber in Paris war eine europaweite große Demonstration und je mehr Leute da hingehen, auch Nicht-Tibeter, das sind natürlich überwiegend Tibeter dort, aber jeder Nicht-Tibeter, der kommt, stärkt damit zum einen das Selbstbewusstsein der Tibeter, die eben merken, sie sind nicht vergessen, man unterstützt sie und zeigt zum anderen auch den Chinesen, ja hier, Tibet ist für uns ein Thema, wir akzeptieren nicht sozusagen die Macht der Stärkeren, wer in Tibet herrscht, und wir akzeptieren auch nicht, dass die Politiker das einfach alles so, ja, so über sich ergehen lassen, Hauptsache die Geschäfte mit China laufen gut, also da hat man eben, wie gesagt, diverse Möglichkeiten von Büchertisch vor Ort, von einer Unterschriftensammlung oder Unterschrift geben, bis hin zu europaweiten Demonstrationen und aktiver Mitarbeit bei Tibet-Unterstützergruppen, die dazu beitragen, dass Tibet nicht in Vergessenheit gerät und die Volksrepublik China eben immer sozusagen das als Stachel im Fleische spürt, bis sie sich dann endlich mal bereit erklärt, auf eine Lösung hinzuarbeiten.
Was ist für Sie persönlich das Besondere an Tibet?
Ja, ich muss sagen, ich habe ja gerade so im Rahmen der Tätigkeit in der Gesellschaft für bedrohte Völker, wo ich auch lange war, viele auch so Konflikte besucht. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich noch nie ein Menschen oder ein Volk getroffen, was trotz der unglaublichen Grausamkeit, die die Menschen erlebt haben, noch so viel Lebensfreude und Lebensbejahung mitbringt wie die Tibeter. Also als ich Mitte der 80er zum ersten Mal da war, da waren ja die Schrecklichkeiten gerade erst ein Jahrzehnt vorbei. Und ja, da haben eigentlich alle Menschen, die ich da getroffen habe, haben da noch am eigenen Leibe erlebt, diese ganz brutale Unterdrückung mit der alltäglichen Repression. Und trotzdem haben die Menschen einen Optimismus ausgestrahlt und eine Lebensfreude. Das hat mich so tief berührt, wenn man dann bedenkt, ja, wo wir überall rumjammern, mich selber will ich da gar nicht ausschließen, das berühmte Jammern auf hohem Niveau, und die, die es wirklich nötig hätten, die sind ja da ganz, also viel lebensbejahender und vor allem auch überhaupt nicht fanatisch. Andere Völker, die unterdrückt werden, werden dann auch selber fanatisch gegen zu terroristischen Maßnahmen und so weiter. Also nichts davon ist in Tibet der Fall, und das ist schon eine ganz, ganz große Stärke, die, ich glaube, viel mit dem Buddhismus zu tun hat, und das hat mich eben schon sehr, sehr berührt, und das erlebe ich auch, wenn ich heute tibetische Exilgemeinden besuche, auch immer wieder, dass da also schon eine Kraft und eine Lebensbejahung ist, die also gerade für ein Volk, das das durchgemacht hat, immerhin 1,2 Millionen Tote von 6 Millionen in den 60er, 70er Jahren, also jeder Fünfte ist ein gewaltsames Todes gestorben, und trotzdem noch so eine Lebensbejahung, also das ist schon was ganz, ganz Besonderes, was wo wir, glaube ich, auch von uns aus eine ganze Menge lernen können, sodass wir eben auch nicht nur uns für die Tibeter einsetzen, sondern auch von den Tibetern lernen.
Sie sind selbst in der Tibet-Initiative aktiv und schreiben für die Mitgliederzeitschrift Brennpunkt Tibet. Wofür setzt sich die Tibet-Initiative ein und was hat sie bisher erreicht?
Ja, die Tibet-Initiative möchte sozusagen das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter umsetzen oder dazu beitragen, dass es umgesetzt wird. Das Selbstbestimmungsrecht bedeutet eben, dass die Tibeter selber entscheiden können, worüber wir am Anfang ja schon sprachen, eben wohin ihr Weg führen soll, und das versucht die Tibet-Initiative durch Einfluss auf Politiker, sonstige Entscheidungsträger, auch lokale Politiker, die können auch Tibet unterstützen, durch öffentliche Veranstaltungen, Büchertische und so weiter und so fort. Also das sind die Methoden, die also ja dazu beitragen sollen, dass eben den Tibetern das Recht auf Selbstbestimmung auch mal gewährleistet wird. Und was man erreicht hat, gut, wenn man nach Tibet guckt, dann hat man natürlich wenig Grund zum Optimismus, und China lässt sich auch da so leicht nicht beeindrucken. Aber ich denke, was wir doch erreicht haben, ist, dass Tibet nach wie vor ein öffentliches Thema ist, auch wenn aus Tibet selber wenig Nachrichten kommen, und dass die Tibeter nicht vergessen sind und dass sie auch selber so ein Gefühl der Solidarität vermittelt bekommen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, eben, dass sie nicht weiter irgendwie ja frustriert oder fanatisch werden. Und ich glaube also, dass es überhaupt noch die Tibeter als Volk, jetzt nicht nur als Individuum, auch als Volk, als Kultur, als Gemeinschaft eben leben. Ja, da haben vielleicht die Tibet-Unterstützer auch ein klein bisschen Anteil eben daran. Und ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal noch Erfolge auch in Tibet selber sehen, dass sich die Situation doch irgendwie mal verändert. Man weiß es ja nie, manchmal geht das ganz schnell und plötzlich. Im Moment gibt es keine besonderen Anhaltspunkte dafür, aber so ganz pessimistisch bin ich da nicht.
Wie sind Sie zur Tibet-Initiative gekommen?
Ja, als ich zum ersten Mal in Tibet war, 86, da gab es die Tibet-Initiative noch nicht. Da gab es mehr so Unterstützung für so tibetische Flüchtlinge, also mehr soziale Unterstützung oder tibetische Schulen. Und es gab auch ein Interesse am tibetischen Buddhismus. Und dann hat 1989 nach einer Anhörung, die würde ich hier gerne noch erwähnen, gerade von Petra Kelly, die ja, vielleicht noch einigen hoffentlich noch bekannt ist, grüne Urgestein-Mitbegründerin, die hat sich immer sehr für Tibet engagiert. Ich habe sie sehr gut gekannt, habe viel mit ihr zusammengearbeitet und und die hat da eine Bundestagsanhörung, das war überhaupt das erste Mal weltweit, dass Tibet in einem Parlament zur Sprache kam und danach haben sich einfach so die Leute, die im Umfeld da dazugehört haben, wo ich im weiteren Umfeld auch dazugehörte, haben sich dann gesagt, ja, wir müssen jetzt so diesen Aufschwung, den wir gerade haben, irgendwie nutzen und es ist wichtig, dass es auch eine politische Gruppe gibt und und diese Gruppe wurde dann 1989 im Sommer die Tibet-Initiative gegründet und ich hörte da irgendwie, da war ich jetzt nicht formal Gründungsmitglied, aber hörte eigentlich von Anfang an da zu dem Umfeld dazu, weil ich eben sehr viel mit Petra Kelly zusammengearbeitet hatte zu der Zeit und das war da so der Beginn dieser Tibet-Arbeit eben, der politischen Tibet-Arbeit.
Noch eine Frage für Interessierte, wie kann man Mitglied werden?
Auch das ist ganz einfach. Am besten geht man also auf die Homepage, also entweder also tibet-initiative.de oder eben ja über eine Suchmaschine, ich will ja keine Namen nennen, oder eben auch vor Ort diese Initiativen und da kann man sich dann, also es ist ja heute alles online, kein Problem mehr, da muss man auch nicht groß was für vorweisen oder so, sondern da kann man also einfach online, es ist die beste Art, da Mitglied zu werden, wenn man jetzt nicht auch eine direkte lokale Anbindung hat an irgendeine Gruppe.
Herr Ludwig, was möchten Sie unseren Hörern zum Abschluss mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde sagen, so gerade Leute, die denken, hierzulande ist alles irgendwie so schwierig und kompliziert, also da lohnt es sich auf jeden Fall aus vielerlei Gründen, sich auf Tibet einzulassen. Zum einen wirklich die Tibeter zu unterstützen, aber zum anderen eben auch, um selber von ihnen zu lernen, was wirklich Lebensbejahung und Lebensmut bedeutet. Und ich kann Ihnen allen, jeder, der hier zuhört, wirklich nur sagen, also lassen Sie sich auf Tibet mal ein, kommen Sie zu Veranstaltungen, kommen Sie zu Kundgebungen oder vielleicht auch zu Demonstrationen. Und ich glaube, Sie werden nicht nur ein unterdrücktes Volk unterstützen und Solidarität zeigen, sondern sie werden auch für sich selber ganz bereichernde Erfahrung machen mit einem Volk, das, ich würde schon mal sagen, schon sehr besonders ist.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview, Herr Ludwig.
Ja, danke auch für das Interesse, Frau Miller. Und ja.
Tschüss. Das war Clemens Ludwig. Er ist deutscher Autor, Publizist, Minderheitenexperte, Tibet-Kundler und Chefredakteur der Zeitschrift Brennpunkt Tibet. Mein Name ist Tanja Miller und ihr hört Radio Free FM. Weltfunk.
Ihr hört den Weltfunk bei Radio Free FM und neben mir sitzt wie schon die ganze Sendung über die Sonja Putz und sie ist Sprecherin der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm e.V. Stimmt so, ja?
Stimmt, ganz genau.
Seit wann gibt es denn die Tibet-Initiative in Neu-Ulm und Ulm?
In Neu-Ulm und Ulm gibt es uns seit 20 Jahren. Wir haben heuer 20-jähriges Jubiläum.
Ja, so wie wir auch, alle zusammen.
Ja, genau. Das ist mit ein Grund, dass wir zusammen feiern.
Genau. Wann machen wir das denn? Können wir gleich mal vorab wegschicken?
Ja, genau. Das ist am Sonntag, den 7. Juni. Und wir werden uns im kleinen Ulmer Zelt treffen.
In der Lounge.
In der Lounge, genau. Und wir werden tibetische Musik hören von einem sehr feinen Musiker aus dem Allgäu.
Und tibetische Tänzerin oder eine Tänzergruppe wird auch da sein?
Genau, aus Stuttgart kommen die, die das sich zur Aufgabe gemacht haben, traditionelle Tänze, einschließlich der Kostüme aus den verschiedenen Provinzen Tibets weiterleben zu lassen. Und die haben wir eingeladen dazu.
Und das ist nochmal wann? Sonntag der?
Sonntag, 7. Juni.
Am 7. Juni um 16 Uhr. Und wir übertragen das Ganze auch 2 Stunden lang live auf FreeFM. Wie kann man denn die Tibet-Initiative erreichen hier in Ulm, wenn man da jetzt sich engagieren möchte?
Das ist ganz einfach. Also persönlich kann man uns treffen jeden zweiten Montag im Monat. Und zwar treffen wir uns da im Herrenkeller um 19 Uhr in der Herrenkellergasse. Also da ist immer unser Gruppentreffen und das ist sehr zwanglos. Also jeder ist herzlich willkommen, der irgendwelche Fragen hat. Oder wir würden uns natürlich freuen über neue Mitglieder, können wir immer brauchen, dass sich die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt. Ja.
Nochmal zur Wiederholung, damit man es sich aufschreiben kann.
Jeden zweiten Montag im Monat.
Um 19 Uhr treffen im Herrenkeller.
Genau.
In der Herrenkellergasse, im Herzen Ulms.
Richtig.
Wie kann man euch sonst noch erreichen? Internet, E-Mail, ihr habt auch bestimmt
natürlich
eine Website.
Unsere Homepage ist tibet-ulm.de. Da kommt ihr dann direkt zu unserer Regionalgruppe und da sind auch immer die Termine. Wird immer gut gepflegt.
Warum machen Sie bei der Tibet-Initiative mit?
Interessiert für Tibet habe ich mich seit meinem 17. Lebensjahr.
Das war in den 50er Jahren, als der Heinrich Harrer auf einer Werbetour in Ulm war und sein Buch vorgestellt hat. 7 Jahre in Tibet.
Ich war ja schon öfters mal in den Regionen im Himalaya.
Irgendwann war ich dann im Pfaffenhofen in einem Dia-Vortrag.
Und da haben die, gerade die Tibeter, immer einen sehr netten, sympathischen, umgänglichen Eindruck gemacht.
Da war ich mit meinem Vater in der Käsebohrer-Kantine, habe ein Buch bekommen, handsigniert vom Heinrich Harrer.
Und dann hat mich das Fieber gepackt einfach.
Ich habe einen Maskentanz gesehen. Ich war absolut fasziniert. Tankermalerei.
Die Biografie vom Dalai Lama gelesen. Und der Buddhismus, so eine Philosophie.
Man hat allerdings auch mitbekommen, dass sie ja im Exil sind.
Die Kultur von denen ist für die Chinesen unwichtig. Das ist halt ein Teil von ihrem Land, die renitent sind.
Wie die Flüchtlinge kommen, was denn alles passiert ist. Und das ist so brutal.
Ich habe mich erst einmal ziemlich hilflos gefühlt.
Da muss man was tun. Wir müssen was Politisches machen.
Diese Unwissenheit der Chinesen, die stört mich einfach.
Allgemein sagen die ja immer, vergesst uns nicht. Und mit unseren Aktionen zeigen wir ja, dass wir sie nicht vergessen.
Dieses Wiedererkennen der Tibet-Flagge.
Man könnte natürlich jetzt versucht sein zu sagen, das ist alles ganz hoffnungslos, so wie auch die DDR, hat man ja gemeint, hat für alle Ewigkeiten Bestand.
Letztendlich glaube ich schon, dass das viel bewirkt, weil das sind ja nicht bloß wir. Es gibt ja weltweit diese Tibet-Support-Groups, wenn von Australien bis Amerika wirklich Informationen gestern passiert, heute weltweit verbreitet werden, was wieder passiert ist in Tibet, obwohl China seit Jahrzehnten versucht, genau das zu unterbinden. Da muss man sagen, vielleicht haben wir doch den längeren Atem.
Wünschen würde ich mir, dass China Tibet wieder freigibt.
Dass wir uns eines Tages auflösen können, dass wir überflüssig werden.
Und deshalb mache ich jetzt halt mit.
Das war eine Umfrage von Sabine Fratzke zum Thema Tibet-Initiative und warum machen Sie da mit?
My number one commitment is to promote inner peace. Ultimately based on warm-heartedness, that the way of promotion, not based on religious faith, but based on our biological factor and then scientific findings, that's the main reason, main sort of focusing, using these factor and more compassionate mind, your physical health better, your relation with family member, community member, better, happier. Once we develop genuine sort of respect other out of a sense of concern of their well-being, then there is no room of violence, no room of cheating, no room of hypocrisy. If you, out of warm-heartedness, speak truthfully, honestly, and you can act transparently, that built trust built friendship. happy society, happy family, irrespective of whether believer or non-believer. That's my main commitment.
Ich hoffe, ihr habt Ansporn gefunden, selber auch einzusteigen. Hier nochmal die Website tibet-ulm.de. Da findet ihr alle weiterführenden Informationen. Oder wann war nochmal das Treffen, Sonja?
Unser regelmäßiges Treffen von der Gruppe ist immer jeden zweiten Montag im Monat.
Um 19 Uhr im Herrenkeller.
Genau.
Alles klar. Das war die Sendung Weltfunk zum Thema Tibet.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und diese Sendung gibt es auch auf freefm.de zum Nachhören. Verantwortlich für die letzte Stunde waren Sonja Putz
und Paolo Percoco.
Weltfunk.